Mein Name ist Nora Pink und ihr hört meinen Podcast The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business, den ich kurz nach der Geburt meiner ersten Tochter gestartet habe. Eben weil mich selbst als damals ehemals Selbstständige plötzlich Fragen umschwirrten, die das Thema der Vereinbarkeiten von Kind und Karriere betrafen. Wie bekommt man das hin, wenn man zwar Kinder möchte, aber auch seine Arbeit braucht? Wenn man das gewünschte Baby versorgen will, aber auch Zeit für seine eigenen Projekte im Kopf benötigt? Wenn man vormittags am Schreibtisch und nachmittags auf dem Spielplatz abhängt? Wenn man arbeiten soll, als habe man keine Kinder und Mutter sein soll, als hätte man keinen Job? Geht das? Die Fragen, die mich seit der Geburt meiner Tochter begleiten, verändern sich natürlich mit zunehmendem Alter und auch unterschiedlichen Lebensphasen. Aber viele Gedanken, Gefühle und Herausforderungen blieben. Und dafür brauchte ich Austausch und Inspiration. Und ich stelle fest, hey, ich bin nicht allein. Also fing ich an, mich mit anderen Frauen in ähnlichen oder auch ganz anderen Lebenssituationen zu unterhalten und dabei auf Record zu drücken. Und tada, dieser Podcast entstand. Wenn ihr das hier hört, geht es euch offenbar ganz ähnlich. Ihr habt vielleicht ähnliche Themen, ähnliche Fragen, seid ebenfalls auf der Suche nach der Balance zwischen Baby und Business. Und dabei soll dieser Podcast euch helfen. Das tut er vor allem mit großartigen Gästinnen und mit möglichst vielen Hörerinnen. Die Community im Hintergrund ist überwältigend und ich stehe in ganz tollem Austausch mit euch. Wie ihr mir aber auch in der Öffentlichkeit und auf meiner Suche helfen könnt, ist ganz easy und kostet euch nur ein paar Klicks und gar kein Geld. Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das geht auf jeder einzelnen Plattform. Der Nebenbei-Effekt ist, dass ihr auf gar keinen Fall irgendeine Folge verpasst. Wenn ihr mir auf Instagram unter mumpany-podcast folgt, wenn ihr kommentiert, liked, Episoden teilt, empfiehlt, verschickt und mich taggt oder Posts markiert. Denn so läuft das nun mal heutzutage mit der Sichtbarkeit im Netz. Ich danke euch von Herzen und wir starten mit meiner heutigen Gästin. Los geht's.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Hallo ihr Lieben, es war ein wenig still auf Social Media und rund um die letzten Folgen, weil natürlich auch mich all das, was aktuell in der Ukraine passiert, beschäftigt und viele, viele Fragen aufwirft. Fragen, wie es dazu kommen konnte, wie es weitergeht, was das für uns tatsächlich heißen könnte. Und ich frage mich natürlich auch, wie man mit dem, was man eigentlich sonst so selbstverständlich im Alltag macht, jetzt umgeht. Jeden Tag erfährt man neue, furchtbare Dinge. Es gibt so viele Aufrufe, dass man gar nicht mehr evaluieren kann. Und es mir deswegen schwerfällt, irgendwas zu empfehlen. Jede und jeder, der helfen will, findet da aber ganz sicher schon den richtigen Weg. Und auch wir haben das natürlich im Hintergrund getan, aber unseren Fokus deutlich mehr auf die analoge als auf die digitale Welt gelegt. So viel zur Erklärung. Meine heutige Gästin ist Indra Schormann von Project Treehouse. Und all das war schon im Gange, als wir uns trafen. Wir haben uns vorab zum Kaffee getroffen und genau diese Themen besprochen. Und wir haben im Vorwege entschieden, dass wir dieses große Thema, das die Welt beschäftigt, in unserer Stunde ja eigentlich außen vor lassen wollen. Nicht, weil es uns nichts angeht, ganz im Gegenteil, denn nicht nur wir haben was im Hintergrund getan, sondern auch Indra hat in ihren Möglichkeiten gespendet und tatsächlich auch eine Bleibe zur Verfügung gestellt. Aber es soll nicht darum gehen, wie wir uns jetzt hier rühmen können, sondern es soll um ihre Leidenschaft gehen. Und damit beginnen wir. Das Gespräch mit Indra war sehr geprägt von dem, wofür sie tagtäglich brennt und davon, wie es dazu kam. Weil ich es spannend finde, wie Indra all die Dinge angeht, mutig und ja irgendwo risikobereit, würde man vielleicht sagen. Und irgendwie so, wie man es von Männern total erwarten, von Frauen aber immer noch überrascht ist. Natürlich kennt sie auch die Themen der Vereinbarkeit mit zwei kleinen Jungs zu Hause, aber diesmal liegt der Fokus eben dann doch stärker darauf, als emanzipierte, unabhängige Frau ihre Projekte und Finanzen und eben finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Auch mal schön. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Indra Schormann von Project Treehouse.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Indra, schön, dass du hierher gekommen bist, extra aus Berlin angereist und du siehst mich hier mit einem Zettel und einem Stift, weil ich nämlich nicht nur alles von dir wissen will, sondern auch aufsauge. Es hat den Hintergrund, dass man also bei mir war es zumindest so, als ich meine erste Tochter bekam, mich so ein bisschen so gefühlt habe, als ob ich jetzt mal ein bisschen erwachsen werden muss. Ich habe mich mit ETFs beschäftigt, habe dann was gekauft für sie und für mich und für meinen Mann und für uns, alles so ein bisschen mal solider aufzubauen, weil ich dachte, okay, wir gründen jetzt eine Familie, wir sind jetzt seriös. und irgendwann kommt dann auch so natürlich der Gedanke dazu, ja, vielleicht könnte man auch mal von der Mietwohnung in den Kauf überschwenken. Man sammelt dann Austausch und Erfahrungen mit Freunden, die dann auch nach und nach sagen, ja, also Stadtrand wäre schon schön mit Garten. Du kennst vielleicht diese Aussagen.
Absolut, klar.
Da kann ich mich noch nicht so richtig identifizieren. Ich bin so ein richtiges City Girl.
Aber, ich auch.
Ja, ne? Aber ja, der Gedanke ist natürlich irgendwann so im Kopf. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja komm, wir gucken mal, was ist denn so auf dem Markt überhaupt zu haben? Wie groß sind die Kosten? Und da kommst du jetzt langsam ins Spiel, weil man muss nicht schon das dicke Polster haben, sagst du, um auch mal da ein bisschen so rumzufischen, sich zu erkundigen.
Ja, total. Wobei ich ja also vordergründig mich mit Kapitalanlagen, Immobilien als Kapitalanlage beschäftige, aber in dem Zusammenhang natürlich immer wieder auch die Frage des Eigenheims kommt.
Ja.
Mich damit selber beschäftigt, bevor wir Kinder hatten, dann mein Mann und ich unsere erste gemeinsame selbstbewohnte Immobilie in Hamburg gekauft. Damals tatsächlich auch ohne Eigenkapital, beziehungsweise wir, man muss ja immer die Nebenkosten aufbringen, die haben wir privat uns geliehen.
Ja.
Und den Rest zu tatsächlich 100% finanziert. Und das Witzige damals war, dass die Wohnung, in die wir gezogen sind, eigentlich, die hatte zwar einen Garten, aber die war auch groß, aber sie war vom Schnitt her absolut nicht das, wo man sagt, da kann man jetzt für immer bleiben.
Ah, interessant.
Und ja, das war für mich schwierig, weil ich hatte total, auch aus meiner Historie her, ist so Immobilie kaufen, das ist jetzt das Ding für immer.
Ja, ja.
Und mein Mann hat da irgendwie anders drauf geschaut und der war so, ja, dann verkaufen sie halt wieder.
Ja.
Und das hat auch in meinem Umfeld zu total vielen Fragen geführt so. Und es war dann tatsächlich auch so, wir waren eingezogen, ich war bereits mit unserem ersten Kind schwanger, es war Neubau, das hat also ein bisschen länger gedauert, von Kauf bis Einzug. Und ich glaube, 6 Monate später haben wir beschlossen, nach Berlin zu gehen. Und im Nachhinein super glücklicher Zufall, weil nur durch diese Immobilie konnten wir uns überhaupt erlauben und den Wertzuwachs dieser Immobilie in Berlin dann was Neues zu kaufen.
Ja.
Aber das ist also ganz wichtig vorab. Ich persönlich, das muss jeder für sich wissen, aber zu warten, bis man dann die perfekte Immobilie für immer und hier sterben wir irgendwie kauft, lieber vorher ein paar Kompromisse machen und sagen, oh, vielleicht gucken wir dann nochmal weiter. Natürlich ist Umziehen immer nervig und Kinder auch nochmal umsetzen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder in die Schule gehen, sollte man dann auch irgendwie vielleicht in einem ähnlichen Umkreis bleiben. Aber das ist halt nicht so eine einmal für immer Entscheidung in der heutigen Zeit. Wer kann das heute noch sagen?
Eben. Und das finde ich schon mal eine ganz wichtige Aussage, weil das ist, also ich würde sagen, ich bin jetzt, ja, risikofreudig klingt immer so ein bisschen, aber eher risikofreudig als jetzt so ein sicherheitsgetriebener Mensch. Und trotzdem hätte ich auch gedacht, okay, wenn wir kaufen, dann muss das schon, das muss sitzen. Und das ist dann vielleicht auch was, wo man später die Kinder und so, also wirklich langfristig. Und wenn du sagst, ist gar nicht unbedingt nötig, meistens hat das ja eh ja den Wertzuwachs, von dem du gerade sprachst, je nachdem, wo man jetzt guckt.
An der richtigen Lage, genau.
Ja, genau, ist natürlich sehr unterschiedlich. Das andere, was ich so am Anfang noch sehr beängstigend oder abschreckend finde, ist, was damit zusammenhängt. Also, okay, was bedeutet das, ich brauche kein Eigenkapital? Was bedeutet das, ich muss mir oder ich möchte mir dann alles finanzieren und leihen und habe dann Schulden und so weiter und so fort. Also fangen wir mal, das sind ja so viele Fragen, nochmal von vorne an. Du hast also entschieden, mit deinem Mann deine erste Immobilie jetzt gemeinsam zu kaufen oder gab es davor schon eine andere Erfahrung?
Es gab davor schon andere Immobilien, denn wir haben, boah, da hatte ich angefangen zu arbeiten nach meinem Jurastudium und ich hatte das erste Mal so eine Renteninformation bekommen.
Ja.
Und die war erschreckend niedrig. Ich war im Anwaltsversorgungswerk, was tatsächlich deutlich besser ist als die staatliche Rente. Und trotzdem, was da stand, war einfach, ich wusste, es war zu dem Zeitpunkt für später schon wenig.
Ja.
Und mit Inflation und allem eingerechnet war klar, okay, nur auf den Staat verlassen, das kommt einfach nicht in Frage. Und habe dann so ein bisschen aus der Angst heraus überlegt, was kann ich denn machen? Vielleicht so ein bisschen so wie du, als dein erstes Kind auf die Welt kam. Ich muss doch jetzt irgendwie so ein bisschen für mich selber sorgen. Und ich hatte tatsächlich auch damals kein Eigenkapital. Ich zahlte noch meinen Studienkredit ab. Ich hatte überhaupt keine Ersparnis. Ich war auch eher so der Typ rein und raus.
Ja.
Und habe dann zum damaligen Zeitpunkt wurde in unserem Umkreis wahnsinnig viel über Immobilien geredet und so ganz unterschiedlich. Entweder waren es Leute, die hatten aus der Familie schon Immobilien, hatten vielleicht auch schon so ein etwas besseres irgendwie finanzielles Polster, die kauften weiter Immobilien, also als Kapitalanlage, kleinere Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, also alles so, was man sich so vorstellen kann. Und auf der anderen Seite gab es die Leute, die Immobilien total verdammten. Viel zu risikoreich, die Blase platzt wieder, es war irgendwie 2013, 2014. Die Immobilienblase in Amerika war 2008 ja bekannterweise geplatzt. Ja. So richtig hatte sich aber keiner damit beschäftigt, was das eigentlich, ja. die Preise waren schon wieder auf dem Niveau von, also schon längst über dem Niveau von vor der Krise. Und ich fand das total interessant, wie schwarz und weiß das war und habe angefangen, mich zu informieren und habe irgendwie gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftigte, immer mehr Fragen und Puzzleteile gingen ineinander, ich kriegte auch irgendwie weniger Angst. Ich hatte aber immer noch kein Eigenkapital. Ja. Ich wusste von meinen Banken, dass sie mir den kompletten Kaufpreis einer kleineren Immobilie finanzieren würden. Ich wusste aber die Nebenkosten, das sind ja immer der Notar, das sind immer so 2%, die Grunderwerbsteuer, das ist unterschiedlich in jedem, je nachdem, in welchem Bundesland du kaufst, und ein potenzieller Makler, das war damals noch sehr, sehr viel, 7,1%, das ist mittlerweile weniger. Ja. Oder beziehungsweise nicht weniger, aber es wird geteilt mit dem Verkäufer. Das muss ich irgendwie bringen. Da habe ich meinen Bruder angerufen und der war immer schon so viel sparsamer als ich. Der ist jünger als ich, der hat früher angefangen zu arbeiten als ich, der hat nicht so ein langes Studium gemacht. Und also im Nachhinein ein Riesenglück, der war sofort an Bord und sagte, ja, ich habe, das waren damals insgesamt ungefähr 15.000 Euro, die bringe ich ein, wir teilen uns, also wir werden beide Eigentümer und der Deal war, du kümmerst dich um alles, also du suchst die Wohnung raus, du machst das mit den Banken, du begleitest den Kaufprozess und vor allen Dingen kümmerst du dich um alles dann, wenn wir die Wohnung haben, was natürlich auch, also ist eben, ja auch Arbeit. Ja. Und dann bin ich losgefahren nach Berlin. Ja. Ich weiß gar nicht, warum es, doch, ich weiß, warum es Berlin damals wurde. Das war auch so ein bisschen so, alle guckten nach Berlin, da waren die Preise noch, also ganz anders als in Hamburg, die waren damals schon absurd hoch. In Berlin kriegte man für wenig Geld auch noch ein bisschen was. Und dann hatte ich 17, ich sag mal Vorstellungsgespräche, ganz sowas nicht, 17 Besichtigungen. Im Nachhinein hätte man natürlich jede dieser 17 Wohnungen kaufen sollen. Ich habe mich dann für eine im Prenzlauer Berg entschieden, Oberer Prenzlauer Berg, Erich-Weinert-Straße. Ich mochte die Mieterin, das ging ohne Makler, was wichtig war.
Und sie war vermietet tatsächlich, die war, also ja, bewohnt.
Die war bewohnt, genau. Und das mache ich auch tatsächlich, ist das so ein bisschen meine Strategie. Ich kaufe gerne Wohnungen, die vermietet sind. Mhm. Das spielt sich natürlich auf den Preis aus. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich weiß, der Mieter ist gut. Und dann habe ich auch relativ schnell der Dame, die damals in München wohnte, zugesagt, dass ich die Wohnung kaufen will, ja, meine Finanzierung geklärt und bin zum Notar gegangen mit einer Wahnsinnsangst um mich rum. Alle Leute, also tatsächlich, ich, bis auf meinen Mann, der hat mir zugesprochen, hatte ich ganz wenig Zuspruch. Gerade so auch familiär, überhaupt gar keinen Investment-Hintergrund bei mir. Alle hatten vor allen Dingen von diesem großen Darlehen natürlich Angst. Und ich habe es trotzdem gemacht. Das war quasi der Startschuss. 2-3 Monate später haben wir eine weitere Immobilie gekauft, mein Bruder und ich, in Friedrichshain dann. Ja. Und das war eigentlich der Plan, das war's. Also ich hatte immer gedacht, ich mache jetzt zwei Immobilien. Man kann ja preislich kurz sagen, die erste hat 120.000 Euro gekostet. Das waren ungefähr 9.000 Euro Nebenkosten und die andere war ein bisschen günstiger und hatte ein bisschen weniger Nebenkosten. Beide so um die 40 Quadratmeter groß. Einzimmer-Apartments, Küche drin, Bad, Altbau, so, Hinterhaus, irgendwo ganz klassische Berliner Häuser. Ja, und dann dachte ich, warum denn jetzt aufhören? Ich habe doch gerade erst angefangen. Jetzt habe ich doch irgendwie, jetzt riefen mich plötzlich Makler an und sagten, ja, also wir haben ja jetzt die Wohnung da, die ich Ihnen gezeigt habe, nicht haben wollen, aber ich habe da eine andere. Haben Sie noch Interesse?
Ah, man ist dann gleich auf der Liste bei denen.
Total. Das ist auch, darf man nicht unterschätzen, wie wichtig so ein Maklernetzwerk ist. Und das werde ich häufiger gefragt, wie macht man das? Einfach losgehen. Verbindlich sein, den Maklern das Gefühl geben, du willst wirklich kaufen. Und wenn du nicht kaufen willst, ist das Allerwichtigste, klar zu machen und zu begründen, warum nicht. Also sich nie wieder zu melden, ist tatsächlich die schlechteste Option, sondern im Gespräch zu bleiben, vernünftig abzusagen. Es gibt ja immer Gründe, warum jetzt diese eine Wohnung vielleicht noch nicht passt. Manchmal ist es auch einfach, dass es zeitlich gerade nicht geht. Ist ja auch schon ein ziemlicher Aufwand, so eine Wohnung zu kaufen. Und dann ja, habe ich weitergemacht und hatte zu der Zeit tatsächlich das Glück, dass es viele Banken gab, die Vollfinanzierung machten. Vollfinanzierung ist nicht nur Kaufpreis wird finanziert, sondern die Nebenkosten, die oben drauf kommen, werden mitfinanziert. Das geht heutzutage in Berlin fast gar nicht mehr. Es gibt immer noch Städte in Deutschland, wo das möglich ist, aber mittlerweile in Berlin nicht mehr. Es liegt so ein bisschen daran, dass die Banken natürlich, wenn sie dir mehr Geld geben, als du bezahlst, muss die Wohnung auch eigentlich ein bisschen mehr wert sein, weil sie haben ja sonst gar keinen richtigen Gegenwert. Und das habe ich dann ausgenutzt tatsächlich, um in der Zeit für mich wieder Eigenkapital anzusparen aus meinem Job und dann aber trotzdem weitermachen zu können. Ja, und dann hatte ich irgendwie Blut geleckt und habe nicht aufgehört. Genau.
Ja. Okay, das hast du jetzt schon ziemlich detailliert erzählt. Trotzdem, für jemanden, der das noch gar nicht, also für den das so absolut Neuland ist, da sind da schon ganz viele Fragen. Also zu welcher Bank gehe ich? Ich gehöre zu den Menschen, ich muss erstmal mir Überblick verschaffen. Ich müsste mir erstmal, ich sage es mal in Anführungsstrichen, alle Banken anhören und ansehen und dann schon mal die erste Entscheidung treffen, die ja auch irgendwie vielleicht mit dem Risiko verbunden ist, weil ich bin ja dann einfach da in der Schuld. Was kann passieren? Was ist, wenn ich, keine Ahnung, das einfach monatlich nicht zahlen kann, was die Bank von mir verlangt? Wie bist du da vorgegangen? Hast du da auch auf Erfahrungen von anderen zurückgegriffen oder hast du dir selber ein Bild gemacht?
Absolut. Ich habe am Anfang tatsächlich mit meiner Hausbank gesprochen und schnell gemerkt, dass das nicht reicht, denn die Kondition war nicht gut genug. Sie konnten mir auch das nicht anbieten, was ich wollte, plus meine Hausbank saß nicht in Berlin. Und das ist häufig doch auch so, dass Banken schon auch eher da finanzieren, wo sie vor Ort sind. Gerade Sparkassen haben so ein Lokalitätsprinzip heißt das. Die machen da ganz selten Ausnahmen von und wenn, dann muss das irgendwie durch den Vorstand. Das ist super kompliziert. Also habe ich mich an eine Finanzvermittlerin, eine klassische Darlehensvermittlerin gewendet, mit der ich tatsächlich immer noch zusammenarbeite und mittlerweile auch richtig partnere. Also wenn ich Kunden habe, die finanzieren wollen, kommen die über mich. Ich darf das mittlerweile auch selber, aber die ist immer noch meine Riesenerfahrung im Rücken und mit der mache ich das alles zusammen. Und die hat dann für mich, also erstmal passiert dann sowas, dass man so ein bisschen eine Strategie entwickelt, guckt. Das war zum Beispiel super wichtig. Ich wusste, wir wollen eine Wohnung für uns kaufen. Das muss man immer mit einbeziehen, denn man kann sich mit dem Kauf von Kapitalanlagen tatsächlich auch es ein bisschen verbauen, dann das Eigenheim zu kaufen. Also das muss man sehr, sehr in so einem größeren Blick irgendwie sich anschauen. Wenn man zu viel Eigenkapital dann für die Kapitalanlage benutzt, fehlt sie vielleicht für das Eigenheim. Stimmt. Und beim Eigenheim ist es tatsächlich wichtiger. Oder man kriegt es dann gar nicht mehr zu den Konditionen. Und genau, die hat mir verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Optionen gegeben. Die hat auch Zugang, das ist ja mittlerweile alles digital und systemisch möglich, Zugriff auf super viele Banken. Und dann kriegt man halt tatsächlich so einen Vergleich. Und dann guckt man als allererstes auf den Zinssatz, als zweites ein bisschen darauf, was kann dieses Produkt, also kann ich zum Beispiel den Tilgungssatz wechseln, also die Rate währenddessen niedriger machen oder höher machen, kann ich Sondertilgungen leisten, also bestimmte Details, wobei also gerade jetzt bei den Kapitalanlagen das häufig gar nicht so wichtig ist. Und dann sucht man sich das raus, was man am besten findet. Da muss man einen offiziellen Antrag bei der Bank stellen und dann fangen die an zu prüfen. Und erst wenn man dann den Darlehensvertrag tatsächlich zu Hause hat, weiß man, dass es klappt.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt beim ersten Mal?
Gott, das muss ich zurückrechnen.
So Pi mal Daumen, also es war aus dem Studium raus, aber noch vor dem
29.
Also 29, so. Wahrscheinlich. Du hast ja auch ein längeres Studium hinter dir. Also Jura ist natürlich deutlich aufwendiger als andere Studiengänge. Verspricht aber in der Regel auch ein Einstiegsgehalt, was gut ist, ne? Je nachdem, was man damit macht. Aber du hast keine Immobilienhintergründe, hast du gesagt?
Nee, gar nicht. Ich habe natürlich im Studium, und das lachen meine engsten Freundinnen und auch meine Studienkollegen heute noch drüber, es würde doch ein roter Faden sein. Ja. Ich hätte doch damals Immobiliarsachenrecht. Das ist das Recht, Immobilien zu kaufen. Im Gegensatz zu allen anderen, spannend und so logisch gefunden. Und das sehe ich auch heute noch so. Und ich finde, das ist ganz witzig, weil Jura an sich mir nicht besonders gut gelegen hat. Aber das war etwas, was so mathematisch, das war so ganz, es war halt sehr logisch in meiner Welt, bei fast allen anderen nicht. Das ist der einzige Hintergrund, dass ich das juristisch, wie so der Übergang, es ist ziemlich kompliziert in Deutschland, wie das stattfindet, den Hintergrund hatte ich. Aber ansonsten überhaupt nichts, nein.
Okay, aber spielt natürlich auch ein bisschen in die Karten bei all diesen Dingen. Wurdest du ernst genommen, als du dann da bei der Bank saß, als 29-jähriges junge Frau, sag ich mal?
Bei meiner Hausbank nicht so wirklich. Das werde ich nie vergessen. Tatsächlich haben die mir dann auch relativ schnell irgendwie, die wollten mir auch so Sachen verkaufen, die ich nicht haben wollte. Und es war noch mein Kindersparbuch, was da lag. Und ich habe dann irgendwann alles runtergeräumt und habe da nichts mehr, weil ich wirklich so enttäuscht war von denen. Ja. Bei den anderen Banken total, weil ich habe mit denen nicht gesprochen. Das hat alles meine Darlehensvermittlerin gemacht. Ah, ja. Die hat mich auf eine gewisse Art und Weise verkauft. Meine Zahlen stimmten. Das war natürlich ein großes Glück, dass ich habe in einer großen Kanzlei angefangen und mit ein wirklich gutes Einstiegsgehalt gehabt. Das spielte natürlich in die Karten. Da bin ich, glaube ich, ernst genommen worden, ja.
Okay, also würdest du sagen, Eigenkapital braucht man nicht unbedingt, aber so ein bisschen jobtechnisch muss man schon irgendwie auf zwei festen Beinen stehen wahrscheinlich.
Naja, du brauchst, also was die Banken tatsächlich sehen wollen, ist ungefähr 2000 Euro netto plus. Das ist ja so das, weil die machen immer intern so eine Haushaltsrechnung. In dieser Haushaltsrechnung werden diverse Pauschalen eingerechnet, was du vielleicht für Versicherung brauchst, was irgendwie du fürs Leben brauchst und so weiter. Und da muss am Ende was übrig bleiben. Und das bleibt nur ab diesem Gehalt ungefähr übrig. Ja. Eigenkapital, sage ich immer, ein Notgroschen auf der Seite ist schon echt wichtig. Nicht nur für, falls an der Wohnung doch mal was ist oder man einen Leerstand hat. Es passiert in Berlin tatsächlich eigentlich fast gar nicht. Aber es gibt Städte, wo du vielleicht dann auch eine höhere Rendite hast. Da kann eine Wohnung halt auch mal leer stehen, weil der Mietmarkt nicht ganz so heiß ist. Ja. Und es kann dir halt immer passieren, dass du doch ein bisschen was an der Wohnung machen musst. Und dafür sollte man immer ein bisschen Notgroschen haben und für was Persönliches natürlich auch. Also stell mal vor, es geht ja nicht nur darum, dein Chef schmeißt dich raus, aber du entscheidest, ich möchte das nicht mehr. Und ich finde, ein Notpolster gibt einem so eine gewisse Freiheit in der Entscheidung, das zu machen, was man tun möchte.
Ja. Und dann bist du losgetickert, hast dir diese Wohnung angeguckt mit der Dame, die schon darin wohnte. Und dann ist es ein Bauchgefühl? Oder ich meine, du kanntest dich wahrscheinlich auch ein bisschen aus in Berlin. Es war jetzt nicht so, dass. Nee, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Ich war tatsächlich. Ach so. Ich hatte mal ein Praktikum in Berlin gemacht. Ich fand Berlin zum Leben auch so witzig, dass ich jetzt dort lebe und mich so wahnsinnig wohlfühle. Ich kannte mich nicht richtig aus. Ich wusste, Prenzlauer Berg ist irgendwie so hip und cool und da wollen die Leute wohnen. Und Friedrichshain hatte ich so ein bisschen da bin ich hingefahren, ich habe mir das angeguckt. Es war nicht exakt so mein Kiez, aber ich hatte irgendwie so, ich sah da Leute wohnen, die auch so eine Wohnung mieten wollen. Und das ist, glaube ich, das, was man zu Beginn sich auch immer überlegen muss. Und das geht gar nicht nur in Berlin. Man muss sich anschauen, kann ich mir vorstellen, mit den Zahlen, mit der Recherche, die ich im Internet mache, dass in dieser Gegend in 10, 15, 20, 25 Jahren Leute noch wohnen wollen. Und deshalb kann zum Beispiel auch in einer Stadt, die schrumpft, normalerweise mache ich das nicht, aber es gibt Städte, die schrumpfen, die haben aber so gute A-Lagen, wo klar ist, da wird das Ding immer vermietet. Da würde ich niemals in eine B- oder C- oder D-Lage gehen. In Berlin kannst du kaufen, wo du willst im Zweifel. Aber das ist total wichtig, sich den Standort anzuschauen.
Aber man muss nicht zwangsläufig in der Stadt wohnen?
Na, auf gar keinen Fall. Okay. Ich habe lange nicht da gewohnt. Ich habe viel Eigentum in Leipzig, da wohne ich auch nicht. Ja. Da habe ich am Anfang sogar gekauft, ohne jemals da gewesen zu sein.
Wow, ja.
Durch Internetrecherche, durch Vergleichen auf Portalen von Kaufpreisen, durch mich einfach mit der Stadt beschäftigen. Und mittlerweile kenne ich Leipzig wirklich sehr, sehr gut. Das ist aber einfach über die Zeit gewachsen. Ich bin auch super häufig da. Muss man nicht. Und man kann Vermietungen von überall her machen. Das Einzige, was man immer braucht, ist relativ schnell einen guten Handwerker.
Ja.
Und das passiert aber tatsächlich auch einfach so. Also ich habe am Anfang immer auf die Handwerker der Hausverwaltung zurückgegriffen. Da muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Das wissen wahrscheinlich die meisten auch nicht. Es gibt zwei Arten von Hausverwaltung. Wenn man in einem großen Wohnhaus kauft, gibt es die Wohnungseigentümergemeinschaft. Und die hat eine Hausverwaltung, die sich um alles im Haus kümmert. Müllabfuhr, dass irgendwie gereinigt wird im Treppenhaus. Dass, wenn was kaputt ist am Haus, dass das gemacht wird. Die vertritt auch quasi mich in diesem gesamten Rahmen. Und dann gibt es die Sondereigentumsverwaltung. Und das ist jemand, der nur für mich arbeitet. Der würde also quasi für mich die Wohnung verwalten. Der würde mit dem Mieter sprechen.
Ah, ja, verstehe.
Das habe ich persönlich gar nicht, weil ich es einfach so wahnsinnig liebe, mit meinen Mietern Kontakt zu haben. Aber ich kenne sehr viele und das haben auch viele meiner Kundinnen. Die haben da keine Lust zu, die haben da keine Zeit zu. Das ist auch echt ein Job. Und dann sitzt da nochmal eine Sondereigentumsverwaltung drauf. Wenn man die hat, muss man erst recht nicht in der Stadt wohnen, weil die machen alles. Du brauchst nicht mal einen Handwerker, den haben die.
Aber das lässt man sich wahrscheinlich auch bezahlen, ne?
Genau, das kostet meistens so je nach Stadt und je nach Hausverwaltung zwischen 18 und 30 Euro im Monat, würde ich sagen.
Okay.
Aber es ist halt, darf man auch nicht vergessen, es ist einfach nicht viel Geld. Und es gibt wirklich, wirklich gute Hausverwaltungen, aber es gibt auch einfach richtig schlechte. Und ich habe da ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht und habe dann gedacht, nee, ich mache das selber. Und bei mir, ja, das zahlt sich auch so ein bisschen aus. Also ich habe einfach ich kenne jeden meiner Mieter, ich habe mit denen WhatsApp-Kontakt, die rufen mich an. Und es ist ganz erstaunlich, umso enger, also in meiner Erfahrung, umso enger man mit seinen Mietern ist, umso weniger hört man.
Ja, das würde ich auch aus Mietersicht bestätigen.
Ja, es ist einfach, wenn irgendwas an der Wohnung ist, machen die es erstmal selber.
Ja.
Oder sie kümmern sich drum und rufen danach an und sagen, oh, sag mal, wollen wir vielleicht mal über die Kosten reden.
Ja.
Und das ist natürlich auch total hilfreich. Andererseits, wenn das Wasser am Sonntag also durch die Decke tropft, haben die meine Handynummer und dann wissen sie auch, dann warten wir nicht auf die Hausverwaltung, sondern schicke ich jemanden vorbei. Und das macht es irgendwie, es macht's schön.
Ja, ich glaube auch, dass da natürlich diese menschliche Komponente, dieses Miteinander einfach mal eben was besprechen und nicht immer gleich den langen Dienstweg und über irgendeinen Dritten mit, keine Ahnung, direkt Anwalt im Nacken oder mit einem förmlichen Brief, da wirklich hilft. Aber es gibt ja Mieter von bis und es gibt ja auch Stinkstiefel.
Habe ich auch. Ich habe ganz, ganz schlimme Stinkstiefel mitgekauft. ich würde sagen, der, mit dem es am aller schlechtesten lief, das war ein sehr langer Prozess. Der hat gedacht, ich bin jetzt hier die Jura-Vermieter-Haien, und würde ihn aus seiner Wohnung, also das muss man dazu sagen, das ist eine relativ tolle Wohnung in einer Top-Lage in Berlin-Prenzlauer Berg. Der zahlt sicherlich ein Drittel von dem, was ich für diese Wohnung bekommen würde, wenn die Wohnung leer wäre. Der wohnt da seit 35 Jahren drin. Der würde niemals in diesem Kiez wieder eine Wohnung finden, die er sich leisten kann. Und natürlich hat er Angst. Und er hat auch gesehen, wie das Haus immer mehr, dann sind da Airbnb-Wohnungen drin, die nicht erlaubt sind, aber sie sind trotzdem drin. Und dann hatte der Ärger mit seinem Nachbarn, der auch Eigentümer ist. Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, ich habe einfach hinter ihm gestanden. Das war für mich, ich fand das, erstens lasse ich mir sehr ungern sagen, was ich mit meinen Mietern machen soll. Das mache ich, entscheide ich gerne selber. Und ich fand das alles irgendwie unfair und auch unnötig. Und also war ein langer Prozess, aber mittlerweile sind wir, die Mieterhöhung kommt alle drei Jahre, so wie das Gesetz sie vorgesehen ist, die wird von ihm unterschrieben. Wenn sie nicht kommt, fragt danach, wo ist sie denn? Also wir sind sicherlich keine Freunde, aber das läuft. Aber es war harte Arbeit.
Ja. Das heißt, die erste Erfahrung liegt jetzt so 8 Jahre her.
Ja.
Wie viel kannst du einschätzen, wie viele Eigentumswohnungen oder vielleicht sogar Gemeinschaftenhäuser oder wie auch immer Einheiten hast du?
Ich habe tatsächlich kein einziges Haus, also da bin ich irgendwie schisserig.
Ach nee.
Ich bin mir sicher, es kommt. Also ich hab viele Kunden, die Mehrfamilienhäuser kaufen. Ich bin immer so wahnsinnig stolz auf sie und ich habe irgendwie mir so bestimmte Meilensteine gesetzt, wann ich das angehe und ich denke, Ende dieses Jahres ist es soweit, dass ich mich um mein Mehrfamilienhaus bemühe. Aber also es ist natürlich immer ein Prozess, weil ich wirklich nach wie vor auf Einkaufstour bin und auch mal wieder was verkaufe. Ich glaube so um die 80 im Moment.
Wow.
Ja, so hundertprozentig ist es tatsächlich gerade nicht zu sagen, weil ein paar im Fluss sind, aber ungefähr so, ja. Und habe dann aber auch, 70, 80 glaube ich, habe ich für Kundinnen und mit meinen Kunden und Kundinnen bestimmt auch schon so 70 Wohnungen gemeinsam gekauft. Also es sind eine ganze Menge Notarverträge, die da schon gelaufen sind.
Und wenn du das aber alles finanzierst, oder sind mittlerweile auch welche dabei, die du nicht finanzierst, sondern...
Nee, ich finanziere nach wie vor. Ich bin, absolut. Ich verkaufe mal wieder und habe dann Eigenkapital, um auch wieder neue Wohnungen zu kaufen. Die sind aber tatsächlich trotzdem finanziert. Denn das ist ja das Schöne bei einer Kapitalanlage, dieser Hebel, dass du anders als wenn du zum Beispiel Aktien kaufst, es gibt sicherlich auch Leute, die kaufen Aktien auf Pump, kann ich jetzt nicht empfehlen, dass du bei einer Immobilie einfach diesen wahnsinnigen Hebel durch das Fremdkapital hast. Das ist steuerlich, natürlich die Zinsen sind irgendwie steuerlich auch noch absetzbar. Das ist das, wo die wirkliche Musik dann bei den Kapitalanlagen spielt. Ja, wir sind.
Und auf wie viele Jahre sind die dann kalkuliert?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe welche, die haben 10 Jahres Zinsbindungsfrist. Ich habe jetzt gerade ganz frisch ein paar, die haben nur 5. Und ich habe aber auch welche über 20 Jahre laufen. Das hängt immer so ein bisschen von der Immobilie ab, ein bisschen vom Zinssatz zu der Zeit, weil das ist ja auch immer total unterschiedlich. Und die sind also kalkuliert. Die brauchen natürlich alle irgendwie bis 35 Jahre, bis sie dann wirklich abbezahlt sind über die Zeit. Aber das so zwischen 10 und 20 sind meine Zinsbindungsfristen.
Okay.
Aber die meisten laufen 10.
Und gibt es so ein Alter, also dein eigenes Alter, wo du sagst, okay, ich kaufe bis zum, keine Ahnung, bis meinem 60. Lebensjahr oder sowas, um dann sozusagen hinten raus irgendwann nochmal dieses Gefühl von Freiheit, also ungebundene, keine Schulden zu haben? Oder ist das bei dir nicht ausgeprägt, dass du sagst, das ist mir egal, ich kann gut schlafen?
Ich kann total gut schlafen. Es hat sehr lange gedauert, bis das eingetreten ist. Ist so ein bisschen historisch bei mir, glaube ich, weil in meiner Familie Schulden immer ein Riesenthema waren. Ja. Meine Eltern haben ein Reihenhaus, in dem bin ich groß geworden und dort, das war immer eine große emotionale Belastung für meine Mutter. Und das ist es für mich tatsächlich nicht mehr. Da hat mein Mann viel geholfen beim Mindset, einfach zu verstehen, was bedeutet diese Schuld. Und ich glaube, es gibt total unterschiedliche Schulden. Wenn ich jetzt irgendwie Geld aufnehme, um mir mein iPhone zu kaufen, ist das etwas, wo ich deutlich schlechter mit schlafen würde oder mein Auto zu finanzieren, als bei einer Immobilie, wo ich einen festen Wert habe, wo ich weiß, da steht was da. Und in dem Fall, die sind ja auch alle vermietet. Und die sind alle so kalkuliert, mal mehr, mal weniger, aber dass sie, wenn ich sie kaufe, die Miete minus meine Kosten, die ich jeden Monat bezahlen muss, die nicht auf den Mieter umzulegen sind, tatsächlich die Rate bezahlen können. Und natürlich ist es doof, wenn ich einen Leerstand habe. Da habe ich bisher, glaube ich, einfach viel Glück gehabt und ein ganz gutes Näschen an Stellen zu kaufen, wo einfach wenig Leerstand ist. Und das sind Schulden, mit denen ich gut schlafen kann, wobei ich mache regelmäßig mal so eine Aufstellung. Und da muss ich schon immer einmal wieder schlucken, aber dann muss ich mir ganz aktiv vor Augen führen, ich habe einen Gegenwert dafür, den sehen die Banken auch. Und es ist ja nicht so, dass da nichts, also es ist nicht das iPhone, was runterfällt und dann ist kaputt und dann habe ich trotzdem noch die Schulden, sondern es ist eine Immobilie, die tatsächlich auch einen Return bringt. Genau.
Was könnte denn so Worst Case passieren?
Ja, das ist auch ganz wichtig, was ich immer mit meinen Kunden vorab bespreche. Worst Case, wir haben einen totalen Preisverfall. Mhm. Ich muss die Immobilie refinanzieren und die Schulden, die auf der Immobilie drauf sind, sind höher als das, was die Bank jetzt sagt, dass die Immobilie wert ist. Da muss man tatsächlich auch historisch ein bisschen gucken. Das ist einfach noch nicht passiert. Wir hatten bei der Immobilienkrise 2008 absolut krasse Preisverfälle. Die haben sich dann aber auch sehr schnell wieder erholt.
Ja.
Und das ist auch einer meiner Vorteile bei Immobilien, dass ich so ein bisschen gezwungen bin, dabei zu bleiben. Also ich kann jetzt nicht wie bei einer Aktie sagen, oh Gott, der Kurs fällt und jetzt verkaufe ich. Das würde mir passieren, weil ich würde total panisch verkaufen. Ja. Das kann ich bei der Immobilie nicht.
Ja, stimmt.
Und ich muss es dann auch nicht. Dann bleibe ich einfach sitzen und also das ist auf jeden Fall ein sehr schlimmer Fall. Es kann passieren, dass ich einen Mietnomaden drin habe, der mir die komplette Wohnung zerstört. Mhm. Dann habe ich vielleicht sogar 3-4 Monate Leerstand, weil die Wohnung renoviert werden muss und ich muss sehr viel eigenes Geld einbringen, um die Wohnung zu renovieren. Aber auch da, ich habe immer, man muss sich immer, glaube ich, dann in Zahlen auf die andere Seite packen, was bedeutet das dann für mich? Und ich hatte toi, 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 noch nie einen Mietnomaden. Das muss jetzt eigentlich irgendwann mal passieren, weil statistisch genau, es passiert aber tatsächlich gar nicht so häufig. Aber es kann dir bei deiner ersten Immobilie passieren und das ist natürlich Horror. Wenn man einen Mieter mitkauft, sage ich immer, wenn er da schon 3-4 Jahre drin ist, warum sollte der jetzt plötzlich von einem Tag, kann aber auch passieren, ne? Man kann in die Köpfe nicht reingucken, was da in einem vorgeht. Und dann muss man sich immer überlegen, bei so einer 40 Quadratmeter Wohnung gehen wir vom absoluten Worst Case an. Der hat die kompletten Wände zerstört, muss die kernsanieren. Dann würde man wahrscheinlich so von, wenn du es nicht irgendwie super, super hochwertig machst, von 400, 500 Euro auf den Quadratmeter ausgehen, die du das renovieren musst. Und das ist eine Zahl, die kann man im schlimmsten Fall nochmal über einen Verbraucherkredit aufnehmen. Oder tatsächlich in dem Moment sagen, okay, jetzt muss die Wohnung verkauft werden. Und was man immer machen kann, Banken sind ja auch keine Unmenschen, die wollen natürlich, dass du die Rate bezahlst. Und man kann in solchen Situationen sich mit Banken auch zusammensetzen und sagen, passen Sie auf, die Wohnung ist ja jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen mehr wert. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen nachfinanzieren und vielleicht können wir mal 4 Monate, 5 Monate die Rate aussetzen. Aber das sind so Sachen, und was dir natürlich passieren kann, dass wenn du refinanzieren musst, die Zinsen extrem gestiegen sind. Mhm. Und dass du dann in der Situation eine Rate bezahlen musst, also nach der Refinanzierung, nach den 10 Jahren oder 15 Jahren, die du eine Zinsbindung hattest, dass du dir diese Rate mit der Miete nicht mehr leisten kannst oder plötzlich draufzahlen musst. Und was ich immer rate, ist einmal diese Worst-Case-Szenarien aufmalen, gucken, was würde mich das kosten und kann ich mir Worst-Case über einen gewissen Zeitraum leisten.
Ja.
Und dann ist Worst-Case schon gar nicht mehr so schlimm.
Einfach rational herangehen und nicht so.
Total.
Aber jetzt hast du gesagt, dass du auch ein paar Sachen, ich sage jetzt mal, blind gekauft hast. Also warst gar nicht vor Ort. Das heißt, du weißt gar nicht, wie die Wohnung von innen aussehen. Oder ob da Schimmel an den Wänden ist, ob da schon Nomaden drin wohnen, die ihr Unwesen treiben.
Da habe ich ein ganz großes Bauchgefühl. Ja. Plus, ich sehe ja meistens Bilder. Also ich kriege vom Makler Bilder, der war gerade frisch drin. Ich telefoniere mit dem Makler, frag ihn, waren sie in der Wohnung? Da kriegt man auch so ein Gefühl für, erzählt er mir die Wahrheit oder erzählt er irgendwas, was irgendwie also totaler Schwachsinn ist. Und manchmal ist es tatsächlich so, wenn Deals insbesondere in so Großstädten richtig, richtig gut sind und Wohnungen unter Marktpreis verkauft werden, dann hat man gar keine Chance, sie anders zu kaufen, weil die gehen einfach wahnsinnig schnell weg.
Ja.
Und dann ist mein Vorteil zu sagen, ich kaufe die ungesehen. Selbst wenn da jetzt in der Wohnung der totale Schrott drin ist, ist die Wohnung jetzt schon mehr wert als das, was ich dafür bezahlt habe. Und das ist dann quasi meine Strategie dahinter. Aber ich kann das einem Anfänger tatsächlich nicht empfehlen. Ich habe Kunden, die haben das auch schon mal gemacht, aber die haben dann mit den Mietern telefoniert oder haben jetzt in Corona eine FaceTime-Führung gemacht oder so.
Ja.
Das kann man ja auch alles machen. Irgendwann kann man sich das, glaube ich, zutrauen. Oder wenn man einen richtig guten Deal hat, dass man sagt, so jetzt mache ich das einfach.
Hast du diese ganzen Finanzierungsgeschichten über eine Bank laufen oder hast du da auch ein bisschen das Risiko verteilt, in Anführungsstrichen?
Das ist nicht mal eine Risikoverteilung, sondern ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Banken. Das ist ein bisschen geschuldet, dass ich das über einen Finanzdienstleister mache, Finanzvermittlerin mache, die natürlich mir immer versucht hat, die besten Konditionen rauszuholen.
Ja.
Und auch ein bisschen bankeninterne Policy, dass viele Banken haben so Höchstgrenzen. Und dann ist es, wenn du irgendwie 500.000 Euro bei denen hast, dann war es das erstmal.
So.
Oder wenn du 700.000 Euro bei denen hast, dann war es das.
Mhm.
Und dann musst du zur nächsten gehen.
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch in der Verhandlung nochmal einen guten Eindruck macht, wenn du jetzt nicht jemand bist, der sagt, ich kaufe jetzt hier meine erste Wohnung, sondern ich habe hier einen Koffer dabei und in dem Koffer sind schon 80 Wohnungen.
Ja, das macht die ersten 10, das ist total hilfreich. Danach ist es tatsächlich so, es gibt so einen schönen Begriff, den habe ich auch erst letztes Jahr gelernt, damit gilt man als Immobiliensammlerin.
Ach so.
Und das ist extrem negativ, weil Banken müssen mein gesamtes Portfolio prüfen, wenn sie mir einen neuen Kredit geben.
Ja.
Und dann machen sie das für eine kleinere Wohnung in Leipzig, die 150.000 Euro kostet. Die verdienen dann zu wenig dafür, was sie an Arbeit haben. Das heißt, ich habe schon mehr Aufwand jetzt, weil ich das viel, viel besser vorbereiten muss. Ich muss Präsentationen machen und alles in so kleinen, leicht verdaubaren Häppchen, damit die Bank sich das viel, viel besser vorstellen kann. Das wird schwieriger auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man natürlich routinierter.
Das hat dich ja angefixt, weil es ja irgendwann was abgeworfen hat. Es ist ja nicht nur ein Hobby, in dem du einfach gut warst und gesagt hast, ich mache weiter, sondern das muss sich ja am Anfang auch irgendwann schnell gelohnt haben, dass du gesagt hast, das ist hier mehr als nur Spaß, sondern das bringt auch richtig was, oder?
Ja, ich habe das tatsächlich ganz lange als mein Hobby neben meinem Job gemacht, sowohl neben dem Vollzeitjob als dann auch nach dem ersten Kind in Teilzeit und es war einfach extrem viel. Es war tatsächlich mein Hobby, weil ansonsten hätte ich das gar nicht machen können. Es wirft mittlerweile natürlich ein bisschen was ab, aber noch nicht, dass ich davon leben kann. Denn die sind ja, also einfach alle finanziert die Wohnungen und die zahlen mit der Miete natürlich die Bank ab und noch nicht so richtig.
Okay.
Also einige sind mittlerweile Cashflow-positiv, aber das ist jetzt nicht, dass da mein ganzes Gehalt irgendwie bei rauskommt. Also es ist tatsächlich so ein bisschen langfristig gedacht, dass es uns vielleicht in 5 Jahren ordentliche finanzielle Freiheit gibt. Aber bisher ist es nicht so, dass ich davon komplett meinen Lebensunterhalt bezahlen könnte.
Okay, also es ist nach wie vor eine Investition in die Zukunft, aber es ist immerhin eine greifbare Zukunft.
Absolut,
es geht nicht um die Rente.
Genau, und klar, ich könnte auch jetzt einfach wahnsinnig viel verkaufen. Dann ging das vielleicht auch, wobei das ist nicht das Ziel und es passt auch in die Strategie nicht richtig. Also, und auch dann wäre es ja wieder kurzfristig gedacht, weil dann sind die Wohnungen weg und dann habe ich aber in 30 Jahren nichts mehr davon. Daher, nee, das ist tatsächlich Zukunftsmusik noch, aber greifbar und auch wirklich mit einem mittlerweile festen Ziel vor Augen, ja.
Und du hast gesagt, es ist aus dem Hobby wurde ein Beruf tatsächlich?
Ja, das ist tatsächlich passiert. Wie es dann so manchmal so ist, ich rede auch einfach viel zu gerne über Immobilien, armer Freundeskreis, der da, wobei die meisten sagen, sie profitieren davon, aber dass irgendwann aus dem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich immer mehr kamen und sagten, ja, hier, oh, wir würden auch so gerne, aber der erste Schritt ist ja bekanntlich der schwerste. Wir wissen gar nicht wie. Und dann habe ich am Anfang, habe ich einfach so ein bisschen gesagt, was ich machen würde, habe mir Immobilien angeguckt, habe aus meinem Netzwerk, wenn was kam, was ich nicht kaufen wollte oder kaufen konnte, das weitergegeben. Und habe mich irgendwie schon so gewundert. Ich hatte abends um 11, Kinder waren im Bett, ich war eigentlich todmüde, noch Lust, den Laptop wieder aufzumachen und irgendwie für andere Leute mir Immobilien anzugucken. Und dann passiert es irgendwann, dass es nicht nur Freunde und Bekannte waren, sondern tatsächlich nochmal einen Schritt weiter, die sagten so, wir würden dich jetzt ehrlich gesagt auch ganz gerne dafür bezahlen. Und so passierte das, dass da so ein bisschen Beratungsbusiness raus wurde. Ja. Und dann kam ein wesentlicher Aspekt, dass ich aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis immer wieder so Sachen in Richtung Altersvorsorge und ja auch finanzielle Themen zu Hause hörte, nee, das macht mein Mann. Mhm. Oder da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Oder ach, das kommt ja wann anders. Und ich hatte ja angefangen, in Immobilien zu investieren, weil ich mich gerade mit meinen Finanzen und meiner finanziellen Zukunft auseinandersetzen wollte und weil ich mich auch ein bisschen unabhängig von meinem Angestelltenjob machen wollte, weil ich, was sag ich denn, was passiert? Ich kriege Kinder, ich möchte mich um meine Kinder kümmern, irgendwie, man wird krank, man kümmert sich um Eltern, also diese Verpflichtung, ich muss diesen Angestelltenjob immer machen, die hat mir ja auch irgendwie Angst gemacht. Und dann merkte ich vor allen Dingen auch, ich hatte dann ein paar weibliche Kundinnen, dass die auch ganz anders an dieses Investment rangingen und dass die ganz andere Sachen fragten und ganz andere Hilfestellungen brauchten. Ja, und so entwickelte sich dann ganz langsam über die letzten Jahre Project Treehouse, was jetzt ja die Marke über dem Beratungsbusiness ist. Und ich bin jedes Mal wieder, also ich habe letzte Woche wieder zwei Fotos von Frauen bekommen, die beim Notar gewesen sind. Und das ist einfach, das ist so ein, ich bin immer wahnsinnig stolz auf sie. Und ich frage, die erste Frage, die ich immer stelle, ist, und wie fühlst du dich? Ja. Weil ich finde, so zahlengetrieben Immobilienbusiness ist, es ist ein wahnsinnig hoher Kredit. Ja. Es ist etwas, was sehr langfristig gedacht ist. Das muss sich gut anfühlen. Ja. Ansonsten Finger weg. Und durch die Bank, jeder schreibt immer, total stolz und irgendwie erleichtert. Ja. Und irgendwie erleichtert impliziert immer dieses, ich habe jetzt endlich was gemacht. Ja. Und so passierte dieser Fokus auf weibliche Investoren. Insbesondere auch, weil als ich angefangen habe, es gab überhaupt gar keine Vorbilder. Mhm. In jeder Hinsicht, alles, was ich las, war von Männern geschrieben. Und es war auch teilweise nicht das, wie ich angesprochen werden wollte. Aber ich konnte es mir halt nicht aussuchen. Deshalb war das, woher ich mein Wissen gezogen habe. Und so passierte dann auch irgendwann Instagram, weil ich dadurch natürlich viel mehr, ich dachte irgendwann, ich muss jetzt mehr Frauen ansprechen. Ich war auf reinen Frauenveranstaltungen, am Ende riefen mich die Ehemänner an. Das hat mich so wütend gemacht. Und so irgendwie, ja, auch auf eine gewisse Art und Weise frustriert, dass ich dachte, ich muss jetzt meine Zielgruppe so ein bisschen genauer definieren. Und seitdem einfach, ich habe wirklich so viele tolle Frauen kennengelernt von Leuten, die schon Immobilien hatten, die einfach jetzt selbstbestimmt weitermachen wollten, bis auf, das ist der Großteil, Frauen, die einfach sagen, so jetzt mache ich das selber, ich will das verstehen. Total häufig Frauen, die gerade in Elternzeit sind, ein bisschen Zeit dafür haben und dann ihren Mann ins Boot holen, der beim Darlehen hilft, weil Elternzeit ist leider nach wie vor für Banken ein ganz, ganz rotes Tuch. Ja. Und dann ist das, so war das bei mir und meinem Mann auch. In der Elternzeit hat mein Mann immer schön die Darlehensverträge mit unterschrieben. Das war so ein bisschen unser Deal dafür, dass ich mich um die Kinder gekümmert habe. Ja. Und ich durfte trotzdem oder konnte trotzdem weiter investieren. Ist so ein bisschen die Entwicklung zu dem, wo wir jetzt heute stehen.
Ja, mega spannend. Ich finde es auch so wichtig, dass man als Frau einfach auch die Fäden selbst in der Hand hält. Also es mag ja sein, dass der Mann vielleicht mehr verdient oder dass man in der Zeit, wo die Kinder klein sind, vielleicht weniger arbeitet oder anders arbeitet. Aber trotzdem da so die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, gar nicht, weil man sich vielleicht in 5 Jahren trennt, sondern einfach Verantwortung für sich selber zu übernehmen und auch Wissen anzuhäufen.
Total. Und also es geht ja gar nicht nur um die Trennung. Es gibt einfach auch Situationen, und da will immer keiner drüber nachdenken, man steht plötzlich aus anderen Gründen alleine da. Und dann ist es einfach so wichtig zu wissen, wie geht das, warum wurde diese Entscheidung getroffen, was mache ich damit jetzt? Denn man hat genug andere Probleme. Wenn man dann noch anfangen muss, sich in das reinzufuchsen, was jemand anders, es geht gar nicht um den Ehemann, es kann ja auch der Berater gewesen sein, der einem Wohnungen verkauft hat oder der Finanzberater, der einem gesagt hat, man muss in die und die Aktien investieren. Es ist immer besser, know your business. Ja, genau. Mach deine Hausaufgaben, treff deine eigene Entscheidung, hab deine eigene Meinung. Du bist derjenige, der nachher dafür für sich selber irgendwie gerade stehen muss. Und was ich tatsächlich aus meiner Erfahrung auch festgestellt habe, ich liebe meine männlichen Kunden, aber die Frauen sind teilweise die besseren Investoren. Die ziehen die besseren Deals an Land, die sind empathischer, die sind ein bisschen detailverliebter. Den muss man manchmal dann sagen, es ist egal, dass da eine hässliche Küche drin ist. Habe ich mich jahrelang auch immer bei erwischt. Darum geht's nicht. Aber wenn ich mit Maklern danach spreche, so, warum hat ein XY jetzt die Wohnung gekriegt? Dann sagen die, war jetzt nicht das beste Angebot. Aber ich war mir sicher, die kauft die.
Ah ja.
Die ist so vorbereitet gewesen, die hat so, akribisch die Wohnung sich vorher schon auf dem Papier angeguckt. Ich war mir total sicher, die kauft die. Und was will ein Makler? Der will keine 30 Besichtigungen. Der will die Wohnung schnell verkaufen. Und wenn man den an Land zieht, vielleicht auch mit einer gewissen Empathie und nicht nur viel Gerede, dann hat man den besseren Deal.
Das heißt, du schließt die Männer nicht aus von deiner Beratung, aber du fokussierst dich eben auch darauf, den Frauen das Ganze ein bisschen schmackhafter zu machen, die sich vielleicht sonst nicht immer so getraut hätten.
Genau, also ich habe männliche Kunden, die weiter ihr Portfolio mit mir aufbauen, die ihre ersten Immobilien kaufen oder halt nur über mich finanzieren. Aber also mein größtes Anliegen ist es, Frauen und also nicht nur den Mut zu machen, etwas zu machen, sondern dann auch so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie fange ich an und wie kann ich überhaupt die erste Immobilie finden. Deshalb teile ich auch so wahnsinnig viel freie Informationen auf Instagram, weil ich manchmal einfach, du brauchst die Informationen irgendwo her, du musst irgendwo anfangen. Und das ist das, was ich versuche. Und wenn ich dann tatsächlich Kunden habe, die mit mir den Weg weitergehen, dann bin ich so ein bisschen der Sparring-Partner. Wir gucken uns Wohnungen zusammen an auf dem Papier. Alle Fragen können gestellt werden. Und ich bin so ein bisschen auch derjenige, der dann vielleicht noch mal ein paar Fragen nachstellt. Hast du das schon mal bedacht oder hast du das bedacht? Aber dass man so einer guten Atmosphäre diesen Weg gehen kann, der einfach aufregend ist, weil so viel in der Zeit ineinander spielen muss.
Jetzt bewege ich mich in einer Bubble und du wahrscheinlich auch, in der Frauen arbeiten, auch wenn sie Mütter wurden oder irgendwann wieder eingestiegen sind. Gibt aber natürlich auch andere Rollenmodelle und Rollenverteilung zu Hause. Wie sieht's aus mit den Frauen, die tatsächlich sagen, also ich habe keinen festen Job? Geht das dann nur mit der Hilfe des Ehemannes über die Darlehen, über die Unterschrift?
Also ich lebe tatsächlich nicht in dieser Bubble. Ich habe einen großen Freundeskreis, wo auch viele Frauen sind, die sich bewusst für ein anderes Modell als ich entschieden haben. Was ich persönlich auch super inspirierend finde, denn erstens hinterfragt es bei mir immer noch mal wieder Sachen. Und ich kriege auf viele, man befruchtet sich irgendwie auch gegenseitig. Ich glaube, ganz wichtig ist dabei so ein bisschen Leben und Leben lassen, weil das sind ja bewusste Entscheidungen, die man getroffen hat. Und es stimmt, wenn man selber kein eigenes Einkommen hat, die Bank braucht teilweise macht das auch überhaupt gar keinen Sinn, aber braucht ein festes Gehalt. Und ein Angestelltengehalt ist auch immer besser als das von einem irgendwie zum Beispiel frisch Selbstständigen. Das war jetzt bei mir tatsächlich auch lange Zeit ein Thema. Das geht aber. Und eine Frau kann auch alleine eine Immobilie kaufen und holt den Mann rein mit zur Unterschrift. Das passiert bei vielen Banken so oder so. Es gibt, fast alles übertrieben, aber sehr, sehr viele Banken wollen, wenn du verheiratet bist, die zweite Unterschrift eben mit drunter haben. Daher ist es jetzt nicht so eine, auch viele Banken wollen, wenn der Mann das Darlehen abschließt, dass die Frau mit unterschreibt.
Ja.
Daher, das ist jetzt gar nicht so besonders und kann ich wirklich nur jeden zu ermutigen, fang an, dir Gedanken darüber zu machen, besprich das zu Hause. Das ist halt einfach auch natürlich eine gemeinsame finanzielle Entscheidung und fang an. Also das geht auf jeden Fall, ja.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage des Ehevertrages. der immer so unromantisch betitelt wird, aber einfach wichtig ist, also wir haben zumindest auch einen, sollte man vielleicht dann irgendwann solche Sachen auch anpassen, einfließen lassen? Oder, also kommt natürlich darauf an, was man vorher entschieden hat innerhalb des Vertrages, aber...
Ich finde tatsächlich, so ein Ehevertrag ist eh ein fließendes, eine fließende Vereinbarung. Ich kann ja nur ein bisschen historisch bei mir sagen, wir haben total naiv und romantisch oder auch nicht romantisch vor unserer Ehe einen Ehevertrag abgeschlossen, ja, und waren der festen Überzeugung, 50-50, beziehungsweise es war irgendwie immer klar, dass ich in Teilzeit arbeite, weil ich das auch für mich, also wir hatten damals noch keine Kinder, aber ich für mich war immer vollkommen klar, ich möchte Teil der Arbeit zu Hause mit den Kindern auch übernehmen. Und dann haben wir einen Ehevertrag abgeschlossen und dann war unser erster Sohn auf der Welt. Und dann kam der zweite irgendwann und so richtig passte das nicht mehr. Es passte jetzt von dem, also keiner hat sich vor zu trennen, aber so ein Ehevertrag spiegelt ja auch so ein bisschen eine Wertschätzung zu Hause zum Beispiel wieder. Und ich weiß, es gibt viele, die sehen das anders. Für mich persönlich gibt es kein einziges Szenario, wie man zu Hause aufgeteilt ist, in der ein Ehevertrag keinen Sinn macht. Mhm. Daher ja, also wir haben unseren tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr nochmal angepasst und danach fühlten wir uns beide viel, viel besser, weil es jetzt plötzlich auch der aktuellen Situation irgendwie angepasst war. Und ich finde, in dem Moment, wenn Immobilien ins Haus stehen, so oder so total wichtig, einen zu machen. Ich finde aber auch, selbst wenn man nicht verheiratet ist, ist immer wichtig, solche Sachen, wenn man Familie hat oder wenn man Immobilien zusammen hat, zu klären. Dann ist zum Beispiel ein Testament auch super wichtig.
Was stimmt.
Total viele nicht wissen. Das haben wir damals auch mitgemacht. War auch irgendwie 4 Tage vor unserer Hochzeit, war nicht so der idealste Zeitpunkt dafür. Aber wenn man noch keine Kinder hat und gemeinsam eine Immobilie kauft und einer der beiden verstirbt, fällt der Pflichtteil den Eltern zu. Was ja nichts per se Schlimmes ist, was aber bedeutet, wenn man nicht andere Regelungen findet, dass man möglicherweise diese Immobilie verkaufen muss. Ja. Und oder zumindest man mehr Ärger damit hat, weil man das irgendwie, also man kann ja nicht einfach sagen, nö, das machen wir jetzt alles nicht, auch wenn das gesetzlich so vorgesehen ist, sondern man muss sich damit dann beschäftigen. Und demnach ist in solchen Fällen ist total wichtig, auf jeden Fall vorzusorgen. Also lieber einmal mehr in den sauren Apfel beißen und diese wirklich nicht schönen Themen durchgehen. Irgendwie ist man danach, also ich kann das nur sagen, ich habe mich erleichtert gefühlt.
Ja. Jetzt hast du schon angedeutet, 50-50 wäre dein Modell gewesen.
Ja, wobei, es war schon immer klar, dass ich mehr mich um die Kinder kümmere.
Du hast 2 Kinder, die sind so 4,5 und 2,5.
Exakt, eine kleine wilde, tolle Charaktere.
Und das heißt, sie brauchen auch noch eine ganze Menge natürlich auch an Aufmerksamkeit und Begleitung. Wie war es denn dann? Also Vorstellungen kennen wir jetzt. Wie ist denn die Realität?
Also die Realität war natürlich irgendwie anders. Ich hatte dazu noch in Anführungsstrichen das Pech, dass mein erster Sohn, ich hatte eine wunderbare Schwangerschaft und dann kam er auf die Welt. Ich hatte tatsächlich auch danach so ein bisschen, Depression ist falsch, aber ich hatte mehr als einen Wochenbettblues.
Ja.
Und dann hatte ich mich davon irgendwie allem gerade so erholt und dann hörte der einfach auf zu schlafen. Und mit hörte auf zu schlafen war nicht, ich bin einmal die Nacht aufgewacht oder dreimal oder fünfmal, sondern er hat einfach alle 20 Minuten war da irgendein Terror. Ja. Und das ging mal eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, ich ging so oder so irgendwann am kleinen Krückstock und dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu arbeiten. Da wurde es auch alles besser. Aber tatsächlich hatte ich dann einen 70% Job, was mit meinem Arbeitgeber und alles, das hat wunderbar geklappt, hatte ich großes Glück damals, eine ganz tolle Chefin, die alles mit unterstützt hat, sehr flexibel alles gestaltet hat, aber einem sehr, sehr, sehr viel arbeitenden Mann und plötzlich hatte ich 2 Jobs.
Ja.
Und vielleicht habe ich auch irgendwie teilweise zu spät mal die Hand gehoben und laut was gesagt, aber so, also die Realität war sehr weit entfernt nach unserem ersten Kind von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Sind vielleicht auch so ein bisschen da reingeschlittert. Ja. Also wir haben das irgendwie nie so richtig aktiv besprochen. Kann ich auch immer nur jedem empfehlen. Haben wir zum zweiten Kind gemacht, ist alles viel besser gelaufen.
Ja.
Die brauchen natürlich auch, ich hole meine Kinder jeden Nachmittag im Moment wahrscheinlich so zwischen 3 und 4 aus der Kita ab und dann ist auch Family Time.
Ja. Und wenn du sagst, richtig aktiv besprochen, dann tatsächlich vor der Schwangerschaft und der Planung des zweiten oder als dann klar war, okay, Nummer 2 kündigt sich an?
Genau, Nummer 2 kündigt sich an und dann war mir klar, so das muss jetzt hier irgendwie nochmal ein anderes Setup werden. Und dann dann passierten ja ganz viele Dinge. Dann kam unser zweiter Sohn auf die Welt, wir sind nach Berlin gezogen. ich wusste noch nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Ich hatte immer noch meinen angestellten Job, aber also es war, ich hatte irgendwie den Plan, vielleicht wieder angestellt in Berlin zu arbeiten. Und dann kam Corona.
Ja.
Ich hatte davor schon hatte schon viel beraten und viele Dinge getan, aber noch nicht so richtig verstanden, dass das vielleicht jetzt wirklich mein neuer Job ist. Und Corona hat dann ja eh alles über den Haufen geworfen und das hat uns auch nochmal richtig gut zusammengerückelt. Also es hat, ich würde sagen, nach der Geburt von unserem zweiten Sohn, von Max, haben wir uns ganz anders nochmal aufgestellt zu Hause. Und ich habe verstanden, es ist auch vollkommen okay, mir Hilfe zu holen.
Ja, wichtiges Zeichen, ne? Also, dass man die Hand hebt, was du eben schon gesagt hast, und auch einfach miteinander redet. Also sowohl in der Beziehung als auch nach außen hin zu sagen, irgendwo brauche ich jetzt mal hier, ich muss was outsourcen.
Ja, genau.
anders gehen wir hier alle miteinander unter. Das nicht als Schwäche zu verstehen, sondern ganz im Gegenteil als Stärke zu sagen, ich habe es erkannt.
Ja, und das habe ich dann in Berlin auch sehr, sehr schnell gemacht. Also jemand, der im Haushalt noch deutlich mehr hilft. Viele Sachen, die einfach sonst ja noch auf meinem Rücken oder auf unserem Rücken abends gelegen haben, die haben wir outgesourced. Und ich habe mein Netzwerk einfach da in der Art erweitert. Also für Notfall doch nochmal eine Kinderbetreuung mehr. Und vor allen Dingen für diese Sachen, die ich sonst machen müsste und mich nicht mit meinen Kindern beschäftigen kann, die habe ich einfach abgegeben. Ja.
Diese Entscheidung, dann eine Festanstellung aufzugeben und dann sozusagen all in zu gehen bei deinem Hobby, was eine Leidenschaft geworden ist, was mittlerweile Project Treehouse heißt, ist dafür notwendig, dass alles andere so ein bisschen auf festen Beinen steht? Oder ging das alles so einher?
Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich natürlich irgendwie merkte, das läuft hier. Ich bin hier an irgendwas dran, das funktioniert, das macht mir wahnsinnig Spaß. Aber dann kam halt die Entscheidung, die Elternzeit war vorbei. Durch Corona war irgendwie klar, ich hätte wahrscheinlich auch aus Berlin meinen alten Job in Hamburg sogar weitermachen können. Und ich wusste aber, ich will das nicht mehr. Mhm. Also ich hatte immer so ein bisschen den Traum oder die Vorstellung, mal einen Job zu haben, wo ich die Vollzeit in Teilzeit machen kann.
Ja.
Und ich werde es nie vergessen, als ich damals mit den 70% zurückgegangen bin zu meinem alten Arbeitgeber hier in Hamburg. Und irgendwann, der Chef hatte gewechselt, es war ein ehemaliger Kollege von mir, der sagte, ach Inra, weißt du machst in den 70% ja das, was du vorher in 100% gemacht hast. Also es war so, und da dachte ich so, okay, das ist ja schon mal erstaunlich. Irgendwie auch blöd, dass man dann irgendwie nur für 70% bezahlt wird. Aber das war so immer so ein bisschen mein Wunsch, das irgendwann hinzubekommen. Und jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, von welcher Frage wir ausgekommen sind. Ich merkte, ich habe vorher in dieser ganzen Corona-Zeit das, was ich so gerne machte, mit der gesamten Familie irgendwie, das war super anstrengend und es war auch viel abends arbeiten und wenig Freunde treffen sicherlich an einigen Stellen auch meine Bedürfnisse nach hinten stellen, aber ich merkte, das geht und das hat diesen Sprung, also der Tag der Kündigung war tatsächlich, oh Gott, ich habe eine ganze Menge geheult und ich habe wahnsinnige Angst gehabt und danach war ich dann aber auch echt stolz drauf, also und das war auch so das Feedback um mich rum. Die meisten Leute waren wirklich, dass sie sagten, nee, das ist das, was du machen willst. Das ist das, wo du strahlst, wenn du irgendwie davon erzählst. Dem musst du jetzt einen Versuch geben. Und wenn es nicht klappt, ist ja auch kein Problem. Dann schreibst du wieder Bewerbung. Und genauso habe ich es dann gesehen.
Ja, das stimmt. Da sehe ich auch so ein paar Parallelen zu diesem Kaufen von Wohnungen. Wenn es nicht klappt, man findet eine andere Lösung. Man muss es einmal vielleicht sich so durchspielen. Aber worauf ich so gerne hinaus will, ist, manchmal wackelt ja das Konstrukt, also ich glaube mal so, das Leben ist auf verschiedenen Säulen aufgebaut, ne? Familie, Gesundheit, Partner, Kinder und so weiter. Und wenn das wackelt, dann hilft manchmal, wenn noch ein neues Beinchen dazukommt, das auch noch nicht so ganz fest ist, aber das bringt dann irgendwie doch wieder Ruhe. Das Beinchen könnte zum Beispiel sein, ich bin wieder mehr ich selbst, ich bin nicht mehr nur noch Elternzeit und Mutter und für die Kinder zuständig, sondern habe wieder eine Leidenschaft für mich selber entwickelt und darauf baut sich jetzt meine Zukunft auf. Oder manche ticken auch anders und sagen, ich muss erstmal alle anderen vier Säulen komplett ins Fundament gießen, bevor ich mir dann was Neues dazuholen kann. Was bist du da, welcher Typ bist du da?
Also in dem Fall war es ganz klar so, es war irgendwie 6 oder 7 Monate nach der Geburt unseres zweiten Kindes. Ich war noch voll in Elternzeit, vielleicht war es auch noch weniger. Und ich war irgendwie nicht so richtig zufrieden. Also ich war total glücklich mit den Kindern, aber irgendwie, mir fehlte was. Und ich hatte natürlich auch gar keine richtige Perspektive, weil ich wusste, wir leben jetzt in Berlin, ich hatte meinen alten Job, aber so richtig, ich sah mich nicht in einen anderen Angestelltenjob gehen, wo ich in einem neuen Job bin, wo ich mir erstmal alles wieder neu erarbeiten muss und das in Teilzeit, in einer neuen Stadt, irgendwie, ich sah es nicht. Und dadurch war ich, glaube ich, auf eine gewisse Art unzufrieden. Und dann fing es an, dass ich immer mehr die Beratung von Freunden übernahm und plötzlich gab es so einen Shift in meiner Stimmung. Also ich verdiente ja noch nicht mal Geld damit, aber es war, das machte mir so viel Spaß und es gab mir wieder sowas für mich selber und das hat bei uns total viel, deshalb eher der erstere Typ, total was wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Und das finde ich auch spannend, dass du sagst, ich verdiente noch nicht mal Geld damit, also bis dahin. Und trotzdem hat das schon was in der Stimmung verändert, weil da sind ja auch Menschen sehr unterschiedlich und manche brauchen ja eben auch diese nicht nur Wertschätzung in Form von Worten, sage ich mal, sondern eben auch irgendwann mal was Monetäres in der Hand.
Das wusste ich, dass das irgendwann kommt. Deshalb, ich glaube, das hat, das braucht, also es ist sicherlich auch hilfreich, definitiv bei mir auch. Ich habe letztens zu meiner Mutter am Telefon gesagt, weißt du, Mama, ich würde es auch machen, wenn mich keiner dafür bezahlt und war danach total erschrocken, weil es ist irgendwie so aus mir rausgekommen und ich habe es halt tatsächlich lange gemacht, ohne dass mich jemand dafür bezahlt hat. Und das ist, glaube ich, da merkst du halt, ob du was leidenschaftlich machst oder was nicht. Und wenn, ich glaube auch ganz fest dran, dass wenn man etwas mit, also im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, aber mit einer großen Leidenschaft macht, kommt das Monetäre danach.
Ja.
Es wird immer einen Weg geben, mit etwas, was du wirklich liebst, Geld zu verdienen.
Das glaube ich auch. Würdest du sagen, dass der Tag der Kündigung sozusagen der Start für Project Treehouse war? Oder kannst du das anders zeitlich definieren?
Im Nachhinein war er definitiv vorher. Ich habe, ich habe im August gekündigt und ich würde sagen, der Start war definitiv schon deutlich davor. Und dass ich dachte, das wird jetzt, ich mache da jetzt wirklich, also das wird ein richtiges Business, wahrscheinlich im März davor, wobei da habe ich es noch so ausgetestet. Das war schon echt, da hatte ich immer noch so diesen Rettungsanker, ich kann ja noch wieder zurückgehen, wo es eigentlich immer klar war, dass ich das nicht machen würde.
Das heißt, du bist jetzt so um und bei ein Jahr.
Zweieinhalb.
Okay. Das war ja vorletztes Jahr.
Corona macht das. Ich bin auch immer vollkommen falsche Zeitrechnung. Ja, genau. Ungefähr 2,5 Jahre. Ja.
Und wie würdest du deinen aktuellen Arbeitstag beschreiben? Also, wie bist du so aufgeteilt?
Ach, total unterschiedlich. Ich habe Tage, an denen ich viel Content für Instagram einfach überlege, was sind die Sachen, die interessieren könnten? Was ist das, was ich unbedingt aus meiner letzten Zeit noch irgendwie teilen möchte? Dann habe ich Tage, an denen ich den ganzen Tag nur am Telefon bin und mit meinen Kunden spreche. Und das sind auch tatsächlich die Tage, die ich am allerliebsten habe, weil wenn ich mal so 1 oder 2 Stunden Beratungsgespräche hatte und wirklich merke, ey, wir kommen hier voran und die haben tolle Objekte und man kommt so in dieses, ich merke auch so richtig, wie das Feuer so überspringt, das sind wirklich auch die Situationen, wo ich abends auch mich also am allerbesten beruflich fühle. Und dann habe ich natürlich mit meinen eigenen Wohnungen viele Sachen, dass ich immer mal wieder doch nochmal zu einer Wohnung hinfahre. Wir haben ein paar Renovierungen im Moment. Das hatte ich auch viel geteilt. Einige Stolpersteine mit Finanzierungen für einzelne Wohnungen jetzt Anfang des Jahres. Und das ist natürlich im Alltag auch immer noch so mit drin. Aber normalerweise fängt es morgens an. Ich werde geweckt von meinem jüngsten Sohn, wie immer. Und dann bringe entweder ich oder mein Mann oder, das ist mal der totale Luxus, wir beide zusammen die Kinder in die Kita und dann gehen wir danach noch einen Kaffee trinken oder ich dann allein und habe nochmal so eine Viertelstunde nur für mich und dann geht's los. Und dann geht's meistens viel Computerarbeit, viel Telefonieren, viel Wohnungen angucken.
Das heißt, du bist eine gute Mischung aus am Laptop und auch on the road, hätte ich jetzt was gesagt.
Absolut.
Ja. Machst du die Laptop-Sachen gerne zu Hause oder hast du ein Büro? Oder
bist ich habe ein Büro zu Hause. Das ist auch so ein bisschen Corona entwickelt. Mein Mann hat lange dann auch zu Hause gearbeitet. Dann habe ich irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie einen Schreibtisch, zumindest irgendwo in der kleinen Ecke. Ja. Und das ist dann mein kleines Office geworden. Und ich habe ja das große Glück, ich nehme den Laptop mit. Und wenn ich irgendwie on the road bin, setze ich mich irgendwo hin, wo ich WLAN habe. Und dann kann ich da auch arbeiten.
Ja. Das finde ich auch, gerade wenn man die Möglichkeit hat, sich so neu zu definieren mit Kindern. Total wichtig und cool, dass man sich auch so einrichtet, dass es irgendwie familienfreundlich ist. Ne?
Also,
dass
total. Man keine Wäsche zwischendurch noch anmachen. Das ist so herrlich. Ich einfach so Sachen, die gemacht werden müssen, die mache ich halt nebenbei. Oder ich habe zwei ganz tolle Mitarbeiterinnen. Mittlerweile ist auch Wahnsinn, dass man irgendwie Dass ich, ja, so, also das ist so ein Traum, dass ich jetzt irgendwie, es sind natürlich keine, noch keine Vollzeitstellen oder so, aber dass ich Arbeitsplätze schaffen kann, wie ich sie immer haben wollte. Ja. Und ja, und die sitzen dann bei mir halt am Küchentisch.
Ah ja, die kommen zu euch.
Wenn sie kommen. Ja. Also sie können arbeiten von wo sie wollen. Die wohnen beide in Berlin und haben auch beide ihre Kinder in Mitte in der Kita, sodass häufig dann einfach wir uns danach bei mir treffen oder halt auch von zu Hause gearbeitet wird. Die können das machen, wie sie wollen.
Und dann kannst du bis 15, 15.30 arbeiten und dann holst du die Kids ab. Ist das so gut einteilbar, wie es sich anhört? Also kannst du einfach dann die Termine einfach auf den Vormittag oder den... legen, oder
ich bin da relativ rigoros geworden. Ich habe am Anfang ganz viel abends gemacht. Das habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das wirklich, wirklich anstrengend ist. Ich hatte natürlich auch ein großes Glück. Ich habe mitten in Corona richtig angefangen. Das heißt, es war immer, sorry, ich habe meine Kinder im Hintergrund. Ja. Und habe jetzt aber so, umso mehr sich das jetzt auch alles ein bisschen strukturiert, gemerkt, dass ich das eigentlich auch nicht mehr möchte. Wenn Familienzeit ist, ist Familienzeit und das haben irgendwie, das will ich, weil ich will präsent sein und das wollen meine Kinder auch. Ich bin da, also klar, wenn irgendwie eine Finanzierung total Not am Mann ist oder die beiden können immer nur abends telefonieren, mache ich das natürlich auch. Aber die Beratungsgespräche und so, es läuft alles tagsüber. Und es macht es deutlich einfach, die meisten sind eben Homeoffice. Die nutzen dann ihre Mittagspause oder schieben ihre Termine so. Das passt wirklich sehr, sehr gut, ja.
Und Instagram ist wahrscheinlich schon so der Kanal der Wahl, ne, um deine Kunden zu erreichen.
Tatsächlich, die meisten kommen immer noch über Mund-zu-Mund-Empfehlungen.
Ja, cool.
Also ich habe einige Kunden, die jetzt von Instagram gekommen sind, aber das Gros ist nach wie vor Mund-zu-Mund. Das ist total krass. Hätte ich nie gedacht.
Okay, dann machen wir mal direkte Werbung. Wie würde man dich finden? Also wie heißt du auf Instagram?
Ich heiße auf Instagram Project Treehouse mit zwei Unterstrichen in der Mitte, weil es mit nur einem Unterstrich schon vergeben war, natürlich. Und es gibt seit letzter Woche eine Homepage, www.project-treehouse.de. Ja. Da findet man alles über mich, wer ich bin, was ich mache. Da kann man tatsächlich auch Beratungsangebote buchen mittlerweile, klassisch One-on-One oder auch im Workshop. Genau, das sind die beiden Kanäle, wie ich zu finden bin.
Wie muss ich mir das vorstellen aus Kundensicht? Zahle ich eine Pauschale oder eine Provision? Oder?
Ja, nee, ich habe das, also ich versuche und das ist auch wirklich, ist mir ein Anliegen, dass ich so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe leiste. Ja. Also ich bin der unabhängige, objektive Wissens-Sparing-Partner an der Seite. Und du kannst zwei Arten von, das eine nennen wir es Kompaktwissen, da hast du zweimal 30 Minuten mit mir einen Call, kriegst du ein paar Unterlagen dazu, eine Berechnungstabelle, damit du auch selber irgendwie so Kennzahlen berechnen kannst. Das wird pauschal bezahlt und das Gleiche, nur deutlich umfangreicher, gibt es in so einer richtigen One-on-One-Begleitung. Das ist über 4 bis 6 Wochen. Ja. Da sprechen wir mehr miteinander und eigentlich ist das Ziel, dass du in der Zeit eine Wohnung findest. Und dann zum Notar gehst und wenn du nicht bereit bist, zumindest so aufgestellt bist danach. Eigentlich will ich mich abschaffen, dass du es danach alleine machen kannst.
Ja, verstehe.
Genau.
Das heißt, ich komme nicht unbedingt schon mit einem Wohnungsangebot, sondern ich könnte auch noch währenddessen suchen.
Okay. Genau, wir würden tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, ich will jetzt loslegen, würden wir erstmal anfangen, eine Strategie zu entwickeln und überlegen, was willst du eigentlich, was kannst du dir leisten, was sagt dein Bauch, also dass man so ein Konzept findet und dann fängst du an zu suchen.
Okay, und es ist nicht nur vermietete Wohnung finden und kaufen, sondern auch das Eigenheim?
Ja, das Eigenheim suchen, das ist einfach auch so individuell, da kann ich jetzt persönlich gar nicht so richtig bei helfen, aber bei all dem, was man dabei beachten kann, das kann man natürlich darauf anpassen. Also die Basis dieser Beratung ist die Kapitalanlage, wenn du sagst, boah, ich brauche jetzt echt mal Hilfe, ich bin da jedes Mal, ich habe da das total tolle Haus und der Makler gibt es immer jemandem anders. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die man machen kann und tun kann, dass man beim nächsten Mal doch den Zuschlag kriegt. Ja.
Boah, Indra, so viele Informationen, vielen, vielen Dank. Für mich auch ein First, nicht nur für dich der Podcast, sondern für mich auch dieses ganze Thema. Ich finde es sehr spannend. Wer weiß, vielleicht rufe ich dich auch einfach mal an.
Auf jeden Fall.
ich verabschiede mich für heute. Und wir hören uns noch in unserer Playground-Folge mit ein paar knackigen Fragen.
Vielen Dank, Nora.
Danke dir. Bis dann.
Ich hoffe, dass Indras Wissen euch auf jeden Fall angefixt hat. Ich habe super viel mitgenommen. Informativ fand ich es allemal. Und ich finde wichtig, dass man weiß, dass man das auch alles allein, in Anführungsstrichen, als Frau, in Anführungsstrichen, und ohne die dicken Millionen auf dem Konto oder unter dem Kopfkissen, sich auch schon diesen Themen nähern kann. Gerade wenn man vielleicht in die Selbstständigkeit stiefelt, gerade wenn man weiß, dass die eigene Rente nicht allzu groß sein könnte, gerade wenn man in den Anfängen steht, sollte man sich da doch ausreichend informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Das soll nicht heißen, dass man sich jetzt direkt Schulden aufhalsen soll, aber informieren muss man sich, in meinen Augen. Und für alle, die das Thema Vermögensaufbau mit Hilfe von Immobilien interessiert, die sollten mal bei Indra vorbeischauen. Ich finde es einfach super wichtig, dass wir Frauen diese Themen selbst in die Hand nehmen und das nicht automatisch zu Hause der Mann übernimmt. Nur wenn wir informiert sind, können wir auch abwägen, ob es was für uns ist. Man muss wissen, wie es geht, um zu wissen, ob es geht. Wer noch mehr zum Thema Balance sucht, der wartet noch eine Woche und zieht sich dann die Playground-Folge rein. Da gehen Indra und ich den wichtigsten Fragen auf jeden Fall nochmal eindringlich auf den Grund. Ach so, und bevor ich es vergesse, ihr würdet mir ein ganz großes Geschenk machen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, mir folgt, den Podcast empfehlt, ihn bewertet. Das geht jetzt nicht nur auf Apple Podcasts, sogar mit einem kleinen Text, sondern eben auch auf Spotify mit Hilfe von Sternen. Kostet euch gar nichts und dauert nur die Sekunde eines Klicks. Mir hilft es aber ungemein in der Sichtbarkeit. Vielen Dank und bis dahin, eure Nora.